Wir leben in einer Welt, in der Ehemänner ihre Ehefrauen missbrauchen und verhökern, weil sie es können. Und mir wird schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Darum also ich mit diesem Thema. Ich bin wütend und ich fühle mich zugleich ohnmächtig und frustriert, denn obwohl ich mich schon seit über 30 Jahren mit Feminismus beschäftige, fange ich jetzt erst an, richtig zu kapieren, wo und wie überall patriarchale Machtstrukturen wirken. Unternehmen sind Teil dieser Strukturen zwischen Individuum und Politik. Und was dort passiert, das beeinflusst unser Leben, es beeinflusst unsere Erfahrungen, unser Bild vom sozialen Miteinander. Und hier kann Gesellschaft wirklich gestaltet werden.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Folge heute ist ein wenig anders als die üblichen Episoden, aus mehreren Gründen. Ich habe heute keinen Gast, keine Gästin, ich bin allein. Allein mit meinen Gefühlen und Gedanken zu einem Thema, das obendrein ein politisches ist und damit Potenzial für Meinungsverschiedenheiten hat. Ich möchte gern mal laut nachdenken über die strukturelle Benachteiligung von Frauen oder etwas konstruktiver formuliert über Geschlechtergerechtigkeit und darüber, was Unternehmen bzw. Führungskräfte in Unternehmen ganz konkret tun können für eine geschlechtergerechtere Gesellschaft. Also gleich drei Unterschiede auf einmal. Christiane allein am Mikro, politisches Thema und ganz praktische Tipps für Veränderung, die unter Umständen ein bisschen unbequem sein könnten. Aber zum Einstieg, warum ich mit diesem Thema in diesem Podcast? Emotionale Antwort, weil bei mir gerade ein Fass überläuft. Konkreter Anlass ist der Fall von digitaler sexualisierter Gewalt an Colleen Fernandes, mutmaßlich ausgeübt durch ihren inzwischen Ex-Mann Christian Ulmen. Der hat mich sehr beschäftigt und mich noch aufmerksamer gemacht für das, was gerade um uns herum passiert. Wir leben in einer Welt, in der in den USA ein alter, auf allen Ebenen kranker Vergewaltiger ungestraft zum mächtigsten Mann der Welt werden kann. Wir leben in einer Welt, in der mit den Epstein-Files Dokumente eines massenhaften, systematischen Missbrauchs junger Frauen öffentlich wird, ohne dass irgendwer dafür bislang zur Rechenschaft gezogen wurde, außer einer Frau. Und wir leben in einer Welt, in der Ehemänner ihre Ehefrauen missbrauchen und verhökern, weil sie es können. Und mir wird schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Darum also ich mit diesem Thema. Ich bin wütend und ich fühle mich zugleich ohnmächtig und frustriert. Denn obwohl ich mich schon seit über 30 Jahren mit Feminismus beschäftige, fange ich jetzt erst an, richtig zu kapieren, wo und wie überall patriarchale Machtstrukturen wirken. Ich fange jetzt mit Mitte 50 erst an, klarer zu sehen, dass die Strukturen, die diesen Fällen sexualisierter Machtausübung, die ich gerade beschrieben habe, dass die Strukturen, die dem zugrunde liegen, die gleichen Strukturen sind, die auch in ganz banalen Alltags- und Jobsituationen wirken und die auch in meinem Leben stattfinden. Zum Beispiel, wenn ich über Witze lache, die nur wegen eines bestimmten Frauenbildes lustig sind, wegen eines schrägen Frauenbildes. Die wirken, wenn ich andere Frauen anschaue und bewerte, und zwar negativ bewerte, wo ich klischeehafte Aussagen nicht hinterfrage oder ein Verhalten akzeptiere, weil es einfach irgendwie immer schon so war. Und das alles, obwohl ich mich als eine aufgeklärte und unabhängige Frau verstehe und ehrlich gesagt schäme ich mich fast dafür und gleichzeitig macht mir das auch Angst, denn wenn ich, obwohl ich doch sensibel bin, für das Thema immer wieder in solche patriarchalen Fallen tappe, weil ich sie internalisiert habe. Wie soll es denn dann anderen gehen, die das weniger auf dem Schirm haben? Und ich finde, dieses Thema braucht Platz und es muss ins Bewusstsein, und zwar ins kollektive Bewusstsein. Darum in diesem Podcast. Ich möchte diesen Podcast dafür nutzen, das kollektive Bewusstsein zu schärfen. Und ich habe es gerade schon gesagt, seit ich junge Studentin war, habe ich mich mit Feminismus und mit der Frage von Gleichberechtigung beschäftigt. Und ich habe Olympe de Gouges gelesen und Simone de Beauvoir und ja, ich habe auch Alice Schwarzer gelesen. Ich habe mich als ehemalige Bulimikerin mit Körperbildern und mit Schönheitsidealen auseinandergesetzt, mit Rollenfallen, mit der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Berufstätigkeit. Und ich habe das immer getan auf einer sehr persönlichen, individuellen Ebene, wie viele andere Frauen auch. Ich habe mich damit zufrieden gegeben, dass wir Frauen wählen, studieren, arbeiten, Bundeskanzlerin werden dürfen. Und ich habe diese Rechte auch als echte Möglichkeit verstanden oder vielmehr missverstanden. Und ich habe es als meine persönliche Aufgabe betrachtet, aus diesen Rechten etwas zu machen. Und getreu dem Motto, es ist meine Verantwortung, aus meinem Leben etwas zu machen. Und wenn ich will und mich nur genug anstrenge, dann geht das auch. Und das sind schon zwei Denkfallen. Denn nein, Frauen schaffen es leider nicht ohne weiteres, nur weil sie wollen und sich anstrengen. Sie müssen sich schon wirklich sehr anstrengen. Sie müssen es sehr wollen und sie zahlen oft einen sehr hohen Preis dafür, oft mit dem Preis ihrer Gesundheit, auf jeden Fall aber mit dem Preis, ungefragt von irgendwelchen Unbeteiligten mies bewertet und verurteilt zu werden. Und zweitens, es ist keine rein persönliche Angelegenheit, sich die vorhandenen Rechte zu nehmen. Die Verlagerung des Problems auf die individuelle Ebene ist ein Teil des Problems. Und ich möchte richtig verstanden werden. Ich halte sehr viel von Selbstverantwortung und wirklich ganz wenig von der Opferrolle. Und nichts, wirklich nichts liegt mir ferner, als Frauen in eine Opferrolle zu drängen. Mir geht's um das Gegenteil. Mir geht's um Ermächtigung. Und ich kenne so viele Frauen, die haben an sich gearbeitet, Verantwortung übernommen, sich unabhängig gemacht. Und das ist ein wichtiger Beitrag. Aber ich stelle jetzt fest, es genügt nicht. Es braucht andere Hebel, damit sich gesellschaftlich was ändert. Es braucht neben Frauen auch die Männer, die sich ihrer Privilegien bewusst werden und die diese hinterfragen. Es braucht eine Politik, die Rahmenbedingungen schafft für ein faires, geschlechtergerechtes Miteinander. Und es braucht die Strukturen dazwischen, denen es nicht egal ist, ob wir Potenzial verschenken, indem wir eine Hälfte der Gesellschaft immer wieder ausbremsen. Und ich rede jetzt hier nicht von verschenkten Arbeitsstunden aufgrund der sogenannten Lifestyle-Teilzeit. Ich rede von der Möglichkeit für alle Glieder der Gesellschaft, Erfahrungen zu machen und sich einzubringen mit den eigenen Fähigkeiten. Und das bringt uns als Gesellschaft auch weiter. Darum dieses Thema in diesem Podcast. Unternehmen sind Teil dieser Strukturen zwischen Individuum und Politik. Und was dort passiert, das beeinflusst unser Leben, es beeinflusst unsere Erfahrungen, unser Bild vom sozialen Miteinander. Und hier kann Gesellschaft wirklich gestaltet werden. Das ist soziale Verantwortung. Aber jetzt ganz konkret, wo sehe ich strukturelle Benachteiligung von Frauen? Erstes Beispiel. Es gibt den Glaubenssatz, dass Führung eigentlich nur in Vollzeit funktioniert und wenn in Teilzeit, dann muss es aber wahnsinnig gut organisiert sein und eigenverantwortlich arbeitende MitarbeiterInnen braucht es auch. Ich sag mal so, ich finde, Führung sollte eigentlich grundsätzlich immer wahnsinnig gut organisiert sein und eigenverantwortliche MitarbeiterInnen finde ich eigentlich immer ziemlich super. Aber kurz zu den Fakten. Wir haben in Deutschland ungefähr 13% der Führungspositionen, die laut Institut der Deutschen Wirtschaft Teilzeitstellen sind. Ungefähr 60% dieser Führungsteilzeitstellen sind vollzeitnah, das heißt mit ungefähr 28 Stunden oder mehr. Viele Frauen streben keine Führungsposition an, weil sie nicht wagen, hier nach Teilzeitoptionen zu fragen. Teilzeit ist deswegen die strukturelle Hürde für Frauen in Führungspositionen. Und das muss es nicht sein. Meine These ist, die wenigsten Führungskräfte verwenden 100% ihrer Arbeitszeit auf reine Führungsaufgaben. Die allermeisten hängen zu einem ganz erheblichen Teil in operativen Aufgaben. Frage an alle Leute da draußen, die eine Fulltime-Führungsstelle haben, Hand aufs Herz, wie viele Stunden pro Woche nutzt ihr wirklich für reine Führungsaufgaben? Also, was kann hier Abhilfe schaffen? Sich ehrlich machen. Heißt, einmal definieren, was wirklich Führungsaufgaben sind und was nicht. Und das hilft dann nicht nur, Führungsrollen zu schärfen, sondern auch Aufwände besser einschätzen zu können. Und damit werden Teilzeitoptionen sichtbar. Und wenn man wirklich zu dem Schluss kommt, dass es 100% Führung braucht, es gibt Modelle von Führung in Führungstandems. Interessanterweise nutzen vor allem Caritas und Kirchen das als Instrument der Frauenförderung. Man könnte zum Beispiel eine Stelle ganz tollkühn zwischen zwei Frauen, die Teilzeit arbeiten möchten oder vielleicht auch eher müssen, aufteilen. Zweites Beispiel. Es gibt den Glaubenssatz, dass Frauen anstrengend, unbequem oder ein Risikofaktor sind, weil sie schwanger werden können oder nie da, wenn man sie braucht, denn sie arbeiten so oft in Teilzeit oder sind die Personen, die für Versorgung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen zuständig sind und deswegen eben nicht da. Die also ausfallen, wenn jemand krank wird, irgendwo rechtzeitig abgeholt oder hingebracht werden muss. Und es wird als Problem empfunden, eine Elternzeitvertretung zu finden oder es wird als mühsam empfunden, Termine zu organisieren mit Teilzeitkräften. Man muss da irgendwie Rücksicht nehmen. Und es stimmt ja auch, eine Truppe aus Teilzeitkräften zur gleichen Zeit an den gleichen Ort zu bringen, braucht, Achtung, leichter Sarkasmus, wahnsinnig gute Organisation. Es sollte aber für die männlichen Führungskräfte, die ihre 100% ausschließlich für Führungsarbeit nutzen, kein Problem sein, oder? Aber im Ernst, natürlich muss sich ein Team aus Teilzeitkräften anders organisieren als ein Team, das zu 100% aus Vollzeitleuten besteht. Und übrigens muss man das auch, wo Schichtdienst gearbeitet wird und wo Übergaben und Abstimmen organisiert werden müssen. Also was kann hier helfen? Es kann helfen, Dinge, die sinnvoll sind, sowieso zu tun, auch wirklich zu tun, soll heißen, die Prozesse in den Griff kriegen. Wenn ich den Personalakquiseprozess jedes Mal neu erfinden muss, wenn eine Stellenausschreibung für eine Elternzeitvertretung zum Kreativprojekt wird und die Einarbeitung der Showstopper für eine Neueinstellung, dann läuft ganz grundsätzlich was unrund. Wenn diese Prozesse aber klar sind, dann ist auch der Ausfall von Personen weniger dramatisch. Und im Team mit Teilzeitkräften gilt das gleiche Prinzip. Grundlegende Planung ist das, was hilft. Und zwar immer Planung von Kommunikation inklusive zum Beispiel der Überprüfung, wer wirklich gerade in welchem Meeting gebraucht wird oder welche Zeitfenster für Meetings realistisch sind. Übrigens, die Haltung hinter dem Glaubenssatz von der anstrengenden Teilzeitkraft oder von der nicht voll einsatzfähigen berufstätigen Mutter, das ist die Überzeugung, über andere verfügen zu können. Und das ist eine typisch patriarchale Machtstruktur und hin und wieder fallen der sogar Männer zum Opfer. Drittes Beispiel. Es gibt einen dokumentierten Unterschied, wie Männer und Frauen in ihrer Leistung beurteilt werden. Männer werden ganz häufig auf ihr Potenzial hin beurteilt, also auf das, was sie noch werden könnten. Frauen hingegen werden ganz oft auf ihre bisherigen Leistungen hin bewertet, also auf das, was sie bereits bewiesen haben. Und das hat enorme Konsequenzen, nämlich Männer werden früher befördert und sie bekommen eher Aufgaben, die über ihre aktuelle Rolle, die sie haben, hinausgehen. Und genau das ist dann das Sprungbrett für die nächste Karrierestufe. Persönliche Anekdote. Als junge Beraterin wurde mir von Kollegen die Mitarbeit in einem Projekt verwehrt. Und zwar mit der Begründung, dass ich auf diesem Feld noch keine Erfahrung hatte. Und ich fand das erstmal nachvollziehbar und es erschien mir auch sehr sachlich. Es hat angefangen, sich blöd anzufühlen, als dieselben Männer, die mich nicht im Projekt haben wollten, wegen meiner fehlenden Erfahrung, ein paar Tage später beim Kaffee damit geprahlt haben, was für coole Socken sie waren, weil sie als junge Berater immer einfach so ins kalte Wasser gesprungen sind, obwohl sie doch gar keine Ahnung hatten. Dumm gelaufen? Ja, ist dumm gelaufen für mich. Und es ist Ausdruck einer strukturellen Benachteiligung. Was kann helfen? Wer Personalentscheidungen trifft, kann sich die Frage stellen, beurteile ich diese Person auf Grundlage von feststehenden Kriterien oder auf Grundlage meines Bauchgefühls? Und wenn ja, woher kommt dieses Bauchgefühl? Eine strukturierte Beurteilung, eine auf Kriterien beruhende Beurteilung hilft dabei, blinde Flecken zu reduzieren. Und wer Einfluss hat, kann tatsächlich anfangen, bewusst Frauen zu sponsoren, ihren Namen in die Runde zu werfen, wenn es darum geht, Stellen zu besetzen. Wer das unfair findet, der sollte auch aufhören, Männernamen in den Ring zu werfen, wenn es um Beförderungen geht. Das waren jetzt 3 Beispiele. Es gibt noch viel, viel mehr Beispiele struktureller Benachteiligung. Ich habe die 3 genannt, die mir aus meiner Perspektive als Beraterin und Führungskräftecoachin ganz besonders auffallen. All die Fälle, die ich jetzt nicht genannt habe, die sind deswegen nicht weniger relevant. Ich kann aber eben nicht alle aufführen. Der entscheidende Punkt für mich ist, Frauen werden ganz oft nicht für sich alleinstehend betrachtet, sondern in der Wahrnehmung immer in Beziehung zum Mann gesetzt und an einer Norm gemessen, die männlich dominiert ist. Und diese Fixierung auf das Männliche, das schafft Privilegien. Und liebe Männer, wenn ihr reinen Herzens sagen wollt, ich doch nicht, dann fangt an, euch das bewusst zu machen. Es geht mir nicht um Schuld. Es geht um einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Privilegien. Was kann man jetzt als Unternehmen und als Führungskraft in einem Unternehmen außerdem noch tun, um sich auch diese Privilegien bewusst zu machen und verantwortungsvoll damit umzugehen? Ich habe es ja schon gesagt, so wünschenswert und hilfreich politische Lösungen wären, also Ehegattensplitting abschaffen, Frauenquote einführen, Betreuungsangebote ausbauen und bezahlbar machen. Wir dürfen nicht in die Falle tappen, es allein der Politik zu überlassen, das Thema zu regeln. Führungskräfte sind Teil eines relevanten Systems und sie können mehr für Geschlechtergerechtigkeit tun. Sie können Verhalten anpassen und Entscheidungen treffen, mit denen gerechte Strukturen geschaffen werden. Also jetzt noch ein paar Ideen, die ganz ohne politische Voraussetzungen umsetzbar sind. Erstens, ziemlich keck, Löhne und Gehälter können transparent gemacht werden. Und Männer und Frauen in gleichen Positionen können gleich bezahlt werden. Das geht. Es ist wirklich so einfach. Man muss Männern nicht automatisch mehr zahlen. Man kann vielmehr mal nachfragen, warum sie glauben, so viel mehr verdienen zu können als eine Frau in vergleichbarer Position. Man könnte Frauen auch das Gleiche bieten wie Männern in vergleichbarer Position. Und wem das zu viel erscheint und zu teuer wird, der könnte Männern weniger zahlen. Schräge Idee, aber möglich. Zweitens, man kann bei Bewerbungsunterlagen auf Fotos verzichten und wenn man sie durchschaut, könnte man erstmal den Namen zuhalten, um vorurteilsfrei zu lesen, was da überhaupt steht. Man kann in Bewerbungsgesprächen Männer fragen, wie sie sich ihre Familienplanung vorstellen und was sie tun, wenn die Kinder krank werden. Und wenn die Antwort ist, meine Frau kümmert sich, könnte man sich fragen, wie weit es mit dem Verantwortungsbewusstsein oder der Organisationsfähigkeit dieser Herren ist. Ich meine das ernst. Wollt ihr Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, die sich zu ihren Kernaufgaben verpieseln, wenn es drumherum mal gerade nicht rund läuft? Drittens, man kann sich ganz bewusst für Modelle der geteilten Führung entscheiden. Maximal 50% Führungsanteil. Ist unattraktiv für Männer? Pech. Wenn sie es wirklich wollen, werden sie einen Weg finden. Viertens, man kann für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgen. Das gilt zum Beispiel insbesondere dann, wenn man als Unternehmen große Gebäude und ein großes Firmengelände hat. Also ausreichend Licht in allen Fluren, besonders abends, wenn Reinigungskräfte unterwegs sind. Man kann Frauenparkplätze einrichten. Man kann frauenfreundliche WC-Kabinen bauen, nach oben und unten abgeschlossen, groß genug, um eine Jacke aufzuhängen und mal einen Hygieneartikel kurz aus der Hand zu legen. Das geht. Fünftens, man kann Klimaanlagen an den Bedürfnissen von Frauen ausrichten. Bislang sind die nämlich orientiert am Ruheumsatz eines durchschnittlichen Mannes. Und das ist ein anderer als der von Frauen. Frauen frieren leichter. Also könnte ich zum Beispiel eine Klimaanlage daran anpassen. Sechstens, man kann flexible Arbeitszeitregelungen treffen. solche, wo zum Beispiel kurze Pausen möglich sind, weil es jemandem, weil er oder sie Periodenschmerzen hat, sich mal kurz ausklinken kann. Das sollte kein Problem sein. Wir haben jahrelang Raucherpausen akzeptiert und nicht nur eine am Tag. Warum also nicht kurze Pausen und einen Ruheraum für die, die mit ihrer Periode zu kämpfen haben? Siebtens, man kann versuchen, die Angst vor dem Ausnutzen von solchen Sonderregelungen abzulegen. Man könnte nämlich anfangen, denen, die tatsächlich unberechtigterweise Vorteile aus solchen Regelungen ziehen, die gelbe Karte zu zeigen. Das nennt sich, Achtung, Führungsstärke. Das kann man üben. Es geht wirklich. Achtens, jede Führungskraft kann nochmal auf sich selbst schauen und die eigene Sprache überprüfen. Würde ich so, wie ich über eine Frau spreche, auch über einen Mann reden? Kleines Beispiel. Stellt euch vor, ich moderiere meinen nächsten männlichen Gast im Podcast mal so an. Mein Gast heute ist ein Mann, der für seine 60 Jahre noch verdammt gut aussieht. Er ist der Mann einer erfolgreichen Anwältin und der Vater von zwei Kindern. Und ich bin gespannt, wie er den Spagat zwischen Job, Kindern und Küche so hinbekommt. Klingt ein bisschen seltsam? Stimmt. Und das ist es auch bei Frauen. Also, wenn ihr über Frauen sprecht, tauscht mal kurz die Frau gegen einen Mann aus und hört euch selber zu. Und wenn es absurd klingt, dann ist das auch für Männer wie für Frauen. Man kann sowas übrigens auch im Meetingcenter fragen. Wie reden wir eigentlich? Und es geht nicht darum, dadurch zum Moralapostel zu werden, sondern sich bewusst zu machen, mit welchen internalisierten Bildern man unterwegs ist, um dann zu versuchen, das zu ändern. Neuntens, ich bin schon ganz atemlos. Führungskräfte können anfangen, eigene Zuschreibungen und Erwartungen zu hinterfragen. Wir hatten es davon schon im dritten Beispiel. Wie komme ich eigentlich zu der Meinung, dass ein Mann besser geeignet ist als eine Frau? Warum erscheint mir der Typ als kompetenter? Warum erscheint mir die Frau als Betriebsrisiko oder als unbequem? Geht's wirklich um Risiken? Geht's um meine Bequemlichkeit oder vielleicht sogar um meinen Machtanspruch? Und falls es genau darum geht, woher kommt er denn? Fragt euch als Führungskraft, welche Macht will ich eigentlich und wofür? Macht euch bitte ehrlich. Das ist der Anfang, auch wenn ihr sonst nichts weiter tut. Einen letzten habe ich noch, einen zehnten Punkt. Man kann anfangen zu zählen. Wie viele Frauen sitzen in welchen Positionen? Wie ist die Gehaltsspreizung zwischen den Geschlechtern auf den unterschiedlichen Ebenen? Wie viele Frauen wurden in den letzten 2 Jahren befördert? Wie viele Männer? Zahlen machen das Unsichtbare sichtbar und damit entsteht eine Verantwortung. Und wenn ihr Angst habt, genau hinzuschauen, dann fragt euch, warum eigentlich? Wovor habt ihr Angst? Der allererste Schritt ist, ein Bewusstsein zu schaffen für bestehende Schieflagen und dafür, dass wir es uns immer noch erlauben, die eine Hälfte der Gesellschaft auszubremsen und es der anderen Hälfte der Gesellschaft einfach unverhältnismäßig leicht machen, an Geld, an Macht und an Status zu kommen. Durchschnaufen, atmen. Das waren jetzt einige Punkte. 3 Beispiele für Benachteiligung aus meiner persönlichen Erfahrung. 10 Beispiele dafür, ganz wild durcheinander, was man anders machen kann. Also, ich habe über Strukturen gesprochen, über Glaubenssätze, über Gewohnheiten, die sich so einschleifen, wenn man sie nicht hinterfragt, über Privilegien, die so selbstverständlich sind, dass wir sie gar nicht mehr als solche wahrnehmen. Und ich weiß, dass das für manche unter euch, besonders für Männer, vielleicht auch unbequem war. Und wisst ihr was? Das ist okay. Denn Unbehagen ist oft der erste Hinweis dafür, dass etwas stimmt, was man vielleicht lieber nicht hören würde oder ein bisschen spitzer formuliert. Was trifft, trifft häufig zu. Mir geht's nicht darum, wirklich nicht, Schuldgefühle zu sehen. Ich möchte so gerne Neugier wecken. Vor allem auf euch selbst und auf die Strukturen, in denen ihr lebt und arbeitet und auf die Frage, was wäre, wenn ich anfange, 1 oder 2 kleine Dinge anders zu machen. Und die meisten meiner Vorschläge, die kosten kein Geld, fast alles davon braucht keine Genehmigung. fast alles davon beginnt mit einer Entscheidung, mit eurer Entscheidung als Führungsmenschen. Ich habe heute viel Energie, viel Wut in diese Folge gesteckt und damit meine Gefühle geteilt. Neben der Wut habe ich aber auch Zuversicht. Ich will zuversichtlich sein. Und ich glaube, dass die meisten von euch, die zuhören, keine Welt wollen, in der die Hälfte der Gesellschaft systematisch ausgebremst wird. Deswegen bitte schaut hin. Hinterfragt, was ihr seht. Fangt an zu verändern. Ganz im Kleinen. Heute genau da, wo ihr gerade seid. Das waren meine persönlichen Führungsgefühle. Das war das, was mich gerade sehr drückt und sehr beschäftigt. Ich hoffe, es war für euch eine Inspiration dabei. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.